Aber es ist toll, dass Sie da sind. Und Sie sind jetzt auch gleich auf dem beim Panel dabei. Wollen Sie sich schon mal auch setzen, Herr Schmiglo? Dann darf ich vielleicht auch noch die anderen Panel-Teilnehmer auf die Bühne bitten. Silke Knabenschuh, ist sie schon hier? Ja, da sehe ich sie schon kommen. Dann haben wir von einem Medienscout vom Elsa-Brandström-Gymnasium. Adriana, kannst du mir mal deinen Nachnamen? Wie wird der?
Heunatzka.
Okay, ich sag nur Adriana, glaube ich, erstmal. Ja. Setzt du dich da hin? Ja. Setzen Sie sich da hin. Frau Schmidt von Lissinet, genau. Wir haben uns auch schon begrüßt. Und der Herr Höfner da hinten. Wunderbar. Wir haben drei Mikros. Eins werde ich festhalten. Die anderen müssten Sie sich, genau, teilen Sie sich das und ich gebe Ihnen dann das Mikro, wenn es soweit ist. So, alles ein bisschen durcheinander, aber so ist das halt im Netz, würde ich mal sagen, oder? So, ich freue mich auf die Diskussion. Ohne geht es nicht mehr, ist die Diskussion überschrieben. Ohne geht es nicht mehr. Ohne ist natürlich die Social Media, das Social Network gemeint, ist ganz klar. Du bist die Jüngste, darf ich du sagen? Klar, also gut, wunderbar, freue ich mich schon mal. Du darfst auch du sagen, Jörg. Du bist ja so die klassische Vertreterin, wenn man das jetzt mal ganz klischeehaft angeht, für Social Community. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du es nutzt? Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von dir war, dass du praktisch alle Medien nutzt und das täglich und ganz intensiv. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe meistens zwei Handys mit mir von verschiedenen Netzanbietern. Ich twitter auch gern. Ich benutze Fernseher, alles Mögliche. Es ist halt so der Alltag. Man kann auch mit den Lehrern per E-Mail schreiben, wenn man Fragen hat. Und ist halt wichtig mittlerweile.
Bei 16 Jahren ist wahrscheinlich die Frage erlaubt, seit wann machst du das denn schon?
Also so intensiv seit kurzem eigentlich, nicht mehr so lange. Aber so, mein Handy bekam ich mit 10 und dann hat sich das immer weiter gesteigert.
Würdest du sagen, ja, ohne geht es nicht mehr?
Doch, natürlich geht es ohne. Aber dann ist das nicht mehr so, ich weiß nicht, nicht mehr so spannend. Ja, ist so. Und nicht mehr so einfach, sich mit anderen Menschen zu verbinden, zu kommunizieren.
Also ist schon mehr oder weniger selbstverständlich heutzutage.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt bist du aber auch Medien-Scout. Kannst du kurz sagen, was das bedeutet?
Also wir wurden jetzt ausgebildet, damit wir den jüngeren Schülern und den Nutzern von SchülerVZ erklären, wie das funktioniert und denen helfen, falls sie Probleme haben mit Cybermobbing, mit den AGBs, die halt selten jemand liest. Die haben wir uns durchgelesen und wissen halt, dass man nur die eigenen Bilder reinstellen darf und vorher Eltern fragen muss, ob man das von den Eltern aus darf und so weiter. Und das sind halt Sachen, die die Kinder nicht wissen.
Und das machst du dann online oder auch kommen die Schüler in eine Sprechstunde praktisch und stellen da Realfragen? Oder ist das undenkbar?
Also eine Sprechstunde an sich gibt es nicht. Sie können uns in der Schule ansprechen, aber auch online anschreiben. Wir haben ein Edelprofil bei SchülerVZ.
Was?
Edelprofil. Das ist eine Seite, die von SchülerVZ uns freigestellt wurde. Die ist noch nicht ganz fertig, wir müssen die noch bearbeiten, aber dadurch kann man uns auch erreichen und die Schüler wissen auch, wer wir sind und können uns auch ansprechen und anschreiben.
Noch eine Frage habe ich, und dann geht es auch wirklich weiter, aber ich denke, ein wirklich guter Einstieg. Ist der Andrang mit Fragen und Verunsicherung groß? Also gibt es viele Fragen von Schmidt-Schülern?
Am Anfang war das ein bisschen schwer, aber mittlerweile kommen immer mehr. Wir müssen halt nur wissen, dass es uns gibt und dass sie uns ansprechen können, dass wir nicht beißen.
Nee, das tust du nicht. Ja. Wie viel von euch gibt es denn? Ja, finde ich auch. Es ist ein Applaus wert, sich da so zu engagieren. Wunderbar. Wie viel von euch gibt es denn?
Ich glaube, wir sind ungefähr 20.
Aber nicht nur für die Schule, sondern für das gesamte Netzwerk aktiv?
Ja, auch wenn andere Fragen haben, helfen wir natürlich auch.
Ja, das fand ich war ein wichtiger Stichpunkt. AGB liest niemand. Frau Knabenschuh, Sie sind Jugendschutzbeauftragte bei Wer kennt wen.
Ja.
Muss doch einen schockieren, denke ich mal, wenn man das. Tut's das Mikro nicht, nehmen Sie das andere, vielleicht funktioniert das. Funktioniert
ja,
das?
Was schockiert?
Okay, erstmal gucken wollte ich, ob das Mikro funktioniert. Ist wahrscheinlich realistisch, die AGBs versteht niemand, aber Sie als Jugendschutzbeauftragte, ist das auch Ihre Erfahrung, dass die AGB oder ja, dass sie zu kompliziert sind, dass es schwierig ist, sich da zurechtzufinden, was für Rechte man eigentlich abtritt, wenn man in so einer Social Community Mitglied wird, gerade als Jugendlicher?
Ja, würde ich mal denken, dass halt da in den AGBs Juristendeutsch gesprochen wird, was jetzt nicht unbedingt zielgruppengerecht ist oder altersgerecht ist. Und dass aber da auch nochmal ein Unterschied besteht, wie viele Rechte man abtritt, ob man in einem deutschen Netzwerk sich bewegt oder in einem amerikanischen. Also da sind schon mal Unterschiede. Aber umso wichtiger ist es, dass man Jugendliche auch sensibilisiert, eben auf ihre Art und Weise, in ihrer Sprache, dass sie zum Beispiel ihre Privatsphäre schützen können und dass sie eben über diese Datenschutzproblematik oder Datenschutzthematik aufgeklärt werden.
Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie viele Mitglieder hat, wer kennt wen, wie ist so die, nennt es mal Erfolgsgeschichte?
Ja, inzwischen sind es 8,5 Millionen.
8,5 Millionen deutsche Benutzer in erster Linie?
Ja.
Ja. Und können Sie auch ein bisschen was zur Altersstruktur sagen?
Ja, also es ist ungefähr die Hälfte der Nutzer sind zwischen 20 und 40 Jahre. Dann sind es ungefähr 16% zwischen 14 und 19. Also bei uns ist ja das Mindestalter 14 Jahre. Und der Rest bewegt sich zwischen 40 und 60 plus. Also da haben wir auch nochmal 4%. Also von daher ist die Altersstruktur ziemlich breit gestreut und auch im Verhältnis zu den VZs, denke ich mal, eine ältere Nutzerschaft.
Und würden Sie auch sagen, es geht nicht mehr ohne Social Community?
Ja, ich glaube, dass die eben eine sehr, sehr große Faszination ausüben und deshalb eben auch die Nutzerzahlen stetig steigen.
Und da ist auch kein Ende in Sicht, würden Sie sagen?
Nein.
Erst wenn alle 80 Millionen bei Ihnen sind. Ganz am Rand darf ich auch kurz noch begrüßen Jörg Höfner. Sie sind Gründer von der Agentur K12, Agentur für Kommunikation und Innovation. Das ist soweit richtig. Ich habe noch ein bisschen mehr. Würden Sie auch sagen, ohne Social Media geht's nicht mehr?
So zwei Antworten, meine persönliche, ja. Also es ist schwierig ohne, also ich war 2 Wochen im Urlaub, kam damit ganz gut ohne aus, aber der erste Griff zu Hause war dann nach dem Laptop und dann habe ich erstmal geschaut, was auf Facebook passiert ist. Aus einer Unternehmenssicht ist es sicherlich so, dass es für Unternehmen wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und dann eben ja erstmal zu lernen, was man da machen kann und wie man sich dort engagieren kann. Und insofern geht es da auch nicht mehr ohne, weil da natürlich die Zielgruppen sind. Also die Menschen sind nicht mehr über Werbung erreichbar, Pressemitteilungen werden keine gelesen, außer eben von einigen Journalisten noch, aber Zeitungen werden immer weniger gelesen. Und das heißt, man muss halt zu den Leuten hingehen und die sind halt zunehmend in sozialen Netzwerken unterwegs. Also es geht da auch nicht ohne.
Sie meinen jetzt, es geht nicht ohne, auch für Firmen, die zum Beispiel wahrgenommen werden wollen. Begreifen das denn deutsche Firmen eigentlich schon in ausreichender Ausprägung, dass man da heute sein muss? Habe ich den Eindruck? Ja, bitte.
Ja, wir haben ja gerade ein paar Zahlen dazu gehört, dass die meisten Unternehmen sich da schon irgendwie engagieren, gerade in Bereichen wie Telekommunikation oder Consumer Electronics sind sehr viele Unternehmen dort engagiert, haben eigene Facebook-Profile, fahren eigene Kampagnen. Aber die meisten wissen eigentlich noch nicht wirklich, was sie da tun sollen. Also auch in unseren Gesprächen, die wir mit Firmen führen, ist es so, man hat dort, ist häufig mit Ansprechpartnern zu tun, die selber einigermaßen ratlos davor stehen. Die sehen, dass ihre eigenen Mitarbeiter zum Beispiel auf Facebook unterwegs sind, sich undercover in irgendwelchen Foren tummeln und wissen, da gibt's einen gewissen Handlungsdruck und lassen dann erstmal Agenturen ein bisschen machen, erste Gehversuche dort zu starten. Aber es gibt zum Beispiel eine Studie der Uni Oldenburg, dass nur 5% der Unternehmen in Deutschland überhaupt eine Strategie haben. Also im Klartext, da gibt's viel, wird viel rumprobiert, viel versucht, manches geht schief und einen richtigen Plan hat eigentlich keiner.
Fällt Ihnen denn ein konkretes Beispiel, ein positives Beispiel ein für eine deutsche Präsenz sozusagen in einer Social Community, die, wo sie sagen, wow, gute Idee, da ist das Wesen auch von der Social Community oder Social Media verstanden worden und intelligent umgesetzt. Also ich finde, ein schönes amerikanisches Beispiel ist eigentlich mal Starbucks. Was haben die 12, 14 Millionen Fans oder wie auch immer man das jetzt mittlerweile nennen möchte, aber wenn man da reinschaut, dass der finanzielle Aufwand, das zu betreiben, der geht wahrscheinlich nahezu gegen null, weil die Menschen ja so, ja, also nahezu, klar, man muss es betreuen, aber es ist eine Kernidee. Herr Schmiegeloh ist schon ganz unruhig, aber ich kann sich auch gleich äußern. Aber ist so eine Kernidee, mich fasziniert das. Also und die Leute tauschen sich da aus, fotografieren sich mit ihrer Lieblingskaffeetasse und das wird so intensiv gemacht. Ich finde, das greift so oder das entspricht dem Wesen so sehr von den Social Media. Gibt es da ein Beispiel? Habe ich nämlich noch keins gefunden für eine deutsche Firma, wo Sie sagen können, ja, die haben das auch begriffen, haben das auch schön aufgegriffen und umgesetzt.
Ja, es gibt so ein paar klassische Beispiele, die da immer genannt werden und die das auch relativ früh schon gemacht haben, wie zum Beispiel Frosta, diese Tiefkühlprodukte anbieten, die sich relativ früh engagiert haben, eben vermitteln konnten, dass sie eben, ich sag mal, nachhaltige Produkte auch liefern und da wirklich auch geschäftlich Erfolg haben konnten. Von den großen Unternehmen ist zum Beispiel Daimler relativ lange mit einem eigenen Blog unterwegs und auch da sieht man einfach, dass da, ich sag mal, eine gewisse Kultur der Offenheit auch herrscht. Also gerade zum Zeitpunkt der Finanzkrise, als dann natürlich die Absatzzahlen auch in den Keller gingen, konnte man im Daimler-Blog relativ genau nachlesen, was die eigentlich planen, welche Maßnahmen die ergreifen, um zum Beispiel mit dieser Krise umzugehen. Und das war in einer dermaßen offenen Art und Weise, wie sie das über Presse, Kommuniqués oder Ähnliches eigentlich nicht erwarten können.
Aber soziale Elemente höre ich da jetzt nicht raus, oder? Soziale Elemente höre ich jetzt da nicht raus.
Soziale Elemente ja durchaus schon, weil die Mitarbeiter dort selber bloggen. Das heißt, da ist es dann nicht mehr eine gewisse Abteilung, die sozusagen die Oberhoheit über das, was ein Unternehmen nach außen trägt, hat, sondern es sind Mitarbeiter wie du und ich, die natürlich irgendwo schon ein bisschen gebrieft werden, aber im Endeffekt schon aus einer gewissen Authentizität heraus schreiben können, was sie so bewegt, was sie so erleben und ja, was da eigentlich unternehmensintern auch abgeht.
Mhm. Herr Schmiegeloh, Sie wollten eben gerade vehement bei mir... Können Sie das Mikro weitergeben? Dankeschön.
Als Beispiel zu nennen wäre vielleicht noch BMW, weil die unser Werbekunde sind und ich die erwähnen muss. Und
Das geht hier nicht.
Und weil sie im Ernst es wirklich gut gemacht haben mit einer eigenen Videoplattform. Und als die GINA-Studie eingeführt wurde zur IAA vor 2 Jahren, da haben sie für so eine Premium-Marke tatsächlich erstaunlich viel Feedback von Nutzern eingesammelt, das auf YouTube die Studie gezeigt und auch die Archive geöffnet und Interviews mit dem Designer, was auch prompt wieder zu einem kleinen Social-Media-Skandal führte, als der über White Power sprach, was ein technischer Begriff ist und dann aber schnell als rassistische Aussage ausgelegt wurde. Also mitsamt Krisenmanagement haben wir da einiges zu verzeichnen. Aber wir stehen da sicherlich noch massiv am Anfang und ich wollte Ihnen eigentlich nicht widersprechen, als Sie sagten, der finanzielle Aufwand ist gering. Ich wollte das nur qualifizieren, man zahlt nicht für die Mediaplatzierung. Man muss nicht viel Werbung buchen. Aber der häufigste Fehler, und das können Sie wahrscheinlich ein besseres Lied von singen als ich, den Unternehmen machen mit Social Media, ist zu meinen, ich mache jetzt eine Facebook-Page und kostet ja nichts und dann habe ich Fans und dann habe ich Social Media gemacht. Social Media in Anführungsstrichen zu machen für ein Unternehmen bedeutet eigentlich auf lange Sicht sämtliche Prozesse, Research, Kundenservice, Vertrieb, Kommunikation umzustellen. Und das ist an indirekten Kosten wahrscheinlich das teuerste Investment, aber auch das Lohnendste, was man machen kann.
Aber dann, das Telefon klingelt. Hab dich gerade auf Twitter gesehen oder so wahrscheinlich. Und haben Sie da den Eindruck, dass es deutsche Firmen gibt, die das schon wirklich auch konsequent begriffen haben und durchziehen?
Durchgängig?
Ja.
Nö.
Nee. In den USA denn? Also das Dell-Beispiel ist ja ein bekanntes, kann man auch nicht sagen, dass es konsequent ist, aber zumindest einigermaßen beherzt, glaube ich.
Also wir sind ja noch am Anfang einer Entwicklung. Ich glaube, es gibt so einzelne Aspekte, also wenn man eine schöne Repositionierung einer verstaubten, eigentlich chancenlosen Marke sehen will, dann ist das Old Spice-Beispiel zu nennen.
Welches?
Old Spice. Wobei, ehrlich gesagt, es hauptsächlich Viralvideos waren halt nur lustig gemacht. Es gibt... Also so richtig durchgängig, dass man sagen kann, da wird Research und Produktentwicklung und Vertrieb angepasst, fällt mir jetzt auf Anhieb hauptsächlich Dell als Beispiel ein. Gibt noch andere Beispiele, aber also Zappo ist vielleicht noch ein Thema, der Schuh, also das amerikanische Zalando oder die Vorlage für Zalando. Da ist jeder Mitarbeiter aufgefordert, ermuntert, möglichst ehrlich über seinen Alltag zu twittern. Da ist Twitter das Leitmedium, nicht Facebook. Und da ist auch der digitale Vertrieb von diesen Schuhen und das Design dieser Schuhe eben auch sehr stark im Austausch. Mhm.
Jetzt möchte ich es auch noch reinholen. Sorry, aber es ist, Frau Schmidt, Sie sind von Lizinet. Lizinet, da haben wir eben schon drüber gesprochen, gibt es schon unwahrscheinlich lange, 10 Jahre, glaube ich. 2001 war das auch schon mal für den Grimme Online Award durchaus sogar nominiert, meine ich mich zu erinnern. Können Sie vielleicht kurz für alle, die es nicht kennen, der eine oder andere kennt es vielleicht nicht, kurz sagen, was es ist und wie Sie schon vor 10 Jahren auf die Idee gekommen sind, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen? Weil da waren Sie ja dann doch schon pioniermäßig unterwegs, würde ich sagen, als Social Network.
Ja, Lizinet ist im Jahr 2000 ans Netz gegangen, also in der Tat 10 Jahre alt. Und damals war es ja eine Initiative der Bundesregierung, wo man gesagt hat, man muss was tun, dass es einfach mehr Mädchen und junge Frauen im Netz gibt und dass es mehr Mädchen und junge Frauen gibt, die sich auch im Netz einmischen und auch technische Berufe ergreifen. Ja, wir wollten das dann aber nicht auf den Bereich Beruf reduzieren, denn Beruf, nur Berufsinformationen weiß man ja, das interessiert dann eigentlich doch nicht so sehr, sondern erst in zweiter Linie und deshalb haben wir da angesetzt, was Mädchen gerne machen und das ist halt kommunizieren und deshalb gibt's halt eine Community bei Lizinet. Eine unserer ersten Lizis ist auch heute hier anwesend, habe ich eben gesehen und das hat mich sehr gefreut. Also das heißt halt Lizis, die damals dazugekommen sind, die sind auch wirklich in diesem Medien-Internet-Bereich jetzt selber beruflich aktiv und das sehe ich auch so ein bisschen als so ein Erfolgsrezept. Also dass wir quasi Informationen gegeben haben, also es gibt einen Magazinbereich, es gibt eine Online-Zeitung von Mädchen für Mädchen, wo man sich allerdings auch für bewerben muss, um da zum Teil auch mitzuschreiben bei der Schreib-Mit-Aktion. Da arbeiten wir mit Verlagen zusammen. Da können die Mädchen halt Bücher besprechen und Software besprechen. Und das hat auch einen sehr guten Ruf. Also die Mädchen bewerben sich dann quasi mit ihrer Besprechung für einen Praktikumsplatz. Und ja, sie können natürlich auch so schreiben. Also ich wollte das jetzt nicht so. Nur ich sage, in dieser Online-Zeitung, das hat auch ein gewisses Qualitätskriterium. Es gibt natürlich eine Community mit Foren und Chats. Das war damals auch noch was ganz Neues. Ich meine, Community muss man jedes Mal erklären, was ist das eigentlich oder was macht man im Chat oder Forum. Und das braucht man natürlich heute nicht mehr. Heute gibt es 100.000, ich weiß gar nicht, wie viele Netzwerke es mittlerweile gibt für alle möglichen Bereiche. Aber ich sage jetzt mal, so ein Qualitätsnetzwerk für Mädchen, da ist Lizinet, glaube ich, immer noch ziemlich einzigartig. Ja, wir sind natürlich auch bei Facebook, wir sind natürlich auch bei Twitter. Das ist klar, weil da unsere Mädchen sind natürlich auch in verschiedenen Netzwerken angemeldet. Die sind auch bei SchülerVZ. Aber ich wollte eben Ihnen auch nochmal ein bisschen widersprechen. Das ist nämlich nicht nur so bei Daimler, dass da alle so lustig vor sich hin twittern und so weiter, sondern die haben auch eigene Social-Media-Abteilungen, die sich zum Beispiel alleine mit diesem Thema Talentmanagement auseinandersetzen und da richtig viel Manpower auch reinsetzen. Ne? Und wir sind halt ein kleines Netzwerk. Ich sag mal, wir sind 3 Leute, die das da tragen und das alles dann immer noch mitzubetreuen, ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Dafür braucht man auch einen Sponsor oder so. Nein, wir tragen uns mittlerweile selbst. Wir waren erst gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und da ist dann halt die Förderung ausgelaufen Ende 2007. Dann waren wir im großen Dumont-Konzern angesiedelt, hier in Köln ja sehr bekannt. Im Dumont-Haus sind wir auch immer noch. Aber wie ja die meisten wissen, ist bei Dumont so der Printbereich eher das, wo viel drauf gesetzt wird. Und der Abstand vom Kölner Stadtanzeiger-Leser von 55 Jahren zu einer Lissi, die im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, 16 Jahre ist, ist dann doch sehr weit. Also von daher wurden wir quasi ausgesourcet und machen es jetzt auf eigene Faust.
Und wie finanzieren Sie sich? Mit Werbung oder noch kurz gesagt?
Ja, zum Teil natürlich über Werbung, aber auch über Projekte, die wir auch mit Leuten, die an der Zielgruppe interessiert sind, zusammen machen, mit Arbeitgeberverbänden und ja auch über öffentliche Gelder.
Kennst du Lisinette?
Nein.
Was ist da schiefgelaufen? Warum kennst du das nicht?
Naja, wir haben natürlich auch nicht so viel Geld jetzt für Werbung und natürlich, seit es SchülerVZ gibt, was ein Riesenmarkt ist, mit 5 Millionen sind da, glaube ich, derzeit angemeldet, das ist natürlich schon eine Konkurrenz. Also bei uns kommen die Mädchen halt meistens hin, wenn sie gerne schreiben und sich dort halt präsentieren möchten.
Kannst du mir mal erklären, was du am liebsten machst, was so die Faszination ausmacht von den Social Media? Also informierst du dich, tauschst du dich aus, chattest du, fällst du auch Entscheidungen, holst du dir sogar Nachrichten und Informationen?
Ja, das ist, glaube ich, die perfekte Mischung aus allem. Man kann halt alles dadurch machen. Man kann sich mit Lehrern kommunizieren, man kann auch genauso gut mit Freunden kommunizieren. Informationen holen, wenn man ein Referat braucht, alles Mögliche einfach.
Du holst die Informationen für ein Referat aus Social Media?
Ja, auch zum Teil, wenn man halt Referate macht und ich weiß jetzt, eine Freundin hat jetzt auch ein Referat darüber gemacht, aber die wohnt jetzt in Köln zum Beispiel und ich in Oberhausen. Dann ist es schwer, zu der jetzt zu fahren und sich Informationen zu holen.
Aber du übernimmst nicht einfach die Hausaufgabe?
Nein, das tue ich nicht, nein. Das darf man nicht.
Das wollte ich hören. Ach, der Lehrer sitzt hier auch. Ja, das ist natürlich dann doch gut. Verstehe. Okay, das war aber die richtige Antwort, oder? Weil die Lehrer werden ja auch immer schlauer und kriegen das mit und ja. Aber inspirieren lassen kann man sich ja. Da zuckt schon wieder die Hand. Aber ist es Widerspruch oder Zustimmung?
Die Ehefrau unseres Chefsystemadministrators ist Lehrerin. Und ich weiß über Facebook, dass der Schnitt der 9a in einer Stadt im Erftkreis jetzt am Wochenende bei einer Klassenarbeit bei 3,2 lag. Und ich habe auch schon miterlebt, wie Schüler die Lehrerin gefragt haben, ob denn jetzt bei der Arbeit, die am Dienstag kommt, nur das Fachgebiet oder auch das andere Fachgebiet abgefragt wird. Lief über Facebook am Sonntag. Hat meinen Tag erhellt.
Ja, das ist aber schön. Ich glaube, die Aussage kann man wagen, dass ich glaube nicht, dass alle Lehrer bei Facebook oder in den Netzwerken vertreten sind und antworten würden, schon gar nicht am Sonntag, oder?
Nein, nicht alle Lehrer, aber einige, genau, immer mehr.
Das finde ich eine gute Nachricht. Und mich würde interessieren, wenn du sagst, du informierst dich da, wie machst du denn fest, wie glaubwürdig da was ist, was du da findest?
Ja, indem man verschiedene Informationen miteinander vergleicht. Wenn man jetzt verschiedene Meinungen sieht, dann halt unterschiedliche, guckt man halt, von welcher Meinung jetzt mehr gibt. Und wenn es jetzt eine Meinung gibt, wo es zum Beispiel, ich weiß nicht, über ein Kosmetikteil eine schlechte Meinung ist und dann dazu 10 gute Meinungen, kann man ziemlich sicher sein, dass jetzt richtig ist, dass es gut ist und nicht, dass es schlecht ist.
Unterscheidest du auch dann, wer das sagt und also wer die Meinung hat oder kommt es nur darauf an, wie viele Leute eine Meinung haben?
Ja, verschieden. Hängt immer von der Situation ab. Ja, wenn ich jetzt halt gucke, Kosmetiksachen gucke, was jetzt gut ist und was nicht, ich jetzt sehe, dass ein Junge über einen Lippenstift schreibt, dann ist das natürlich ein bisschen weniger glaubwürdig, als wenn ein Mädchen darüber schreibt.
Und wenn du sagst, du übernimmst auch Informationen für Hausaufgaben zum Beispiel, woher kannst du wissen, ob das stimmt, was du da online findest?
Ja, 100%ig kann man sich nie sicher sein. Aber, ja, also halt genau auf derselben Basis. Wenn man jetzt verschiedene Meinungen sieht und dann vergleicht.
Würdest du denn da jemanden eher trauen, den du kennst, also einer Person, oder würdest du da, sagen wir mal, einen Verlag oder eine Zeitschrift oder Prominenter, keine Ahnung. Was wäre relevant?
Ja, das hängt wieder mal davon ab, worüber ich Informationen suche. Wenn ich jetzt Informationen über ein Buch suche, dann gucke ich eher, was Freunde schreiben oder halt eventuell der Verlag. Wenn ich jetzt Informationen will, ob es ein gutes Buch ist oder ein schlechtes Buch, gucke ich weniger zum Verlag als zu Freunden. Weil Verlag schreibt dann auch mal gerne, dass es ein gutes Buch ist, auch wenn das andere nicht finden.
Ja, ich glaube, das wird das Feuilleton freuen, dass du das so siehst. Herr Hüfner, Sie beschäftigen sich ja auch mit der Frage Glaubwürdigkeit von Informationen ganz allgemein in den Social Medias. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, was Adriana hier sagt? Das scheint ja doch ein enormer Wandel zu sein. Eins wird schon funktionieren, glaube ich, ne? Das ist ja doch ein enormer Wandel. Also wenn ich höre, du guckst mehr, was Freunde sagen, und wenn es viele sagen, dann wird es schon stimmen. Das ist ja doch schon Paradigmenwechsel zur Stiftung Warentest-Generation sozusagen.
Also ich gehöre auch nicht mehr so ganz zur Stiftung Warentest-Generation, glaube ich. Also ich lese die leider nicht mehr so häufig. Aber ich vermute, dass dahinter ein Abwägungsprozess ist. Also im Prinzip, wie du schon gesagt hast, vergleicht man verschiedene Quellen und versucht sich dann eine Meinung zu bilden. Und eigentlich ist es ja auch so, wenn man, ich sag mal, früher eine Tageszeitung gelesen hat, die eine bestimmte politische Färbung hat, da steht dann zum Beispiel gerade zu innenpolitischen Themen eine ganz andere Einschätzung als, ich sag jetzt mal, aus einer anderen Richtung eine Tageszeitung das vielleicht beschreibt. Und das sozusagen nochmal extremer findet halt im Web 2.0 statt. Auch hier muss man verschiedene Quellen unterscheiden. Also Wikipedia, da gibt es ja auch verschiedene Tests und Studien, hat ja eine durchaus hohe Qualität, auch wenn da sehr viele Leute daran schreiben, die jetzt nicht unbedingt Professoren sind oder sonst wie als Experten gelten. In Foren ist es wiederum anders. Da habe ich Leute, die mir nicht bekannt sind, die vielleicht unter einem Nickname irgendwas schreiben. Und auch da muss ich mir einfach verschiedene Posts anschauen, um mir eine Meinung zu bilden. Nur da ist natürlich die Gefahr, also es gibt einfach Fälle, wo solche Foren dann natürlich auch von Unternehmen benutzt werden, die dann halt, wo Mitarbeiter eigenmächtig oder eben im Auftrag unterwegs sind. Den bekanntesten Fall hatten wir letztes Jahr, wo sozusagen herauskam, dass die Deutsche Bahn einfach massiv wirklich auch Foren unterwandert hat. Der Kommunikationschef ist dann auch berechtigterweise geflogen, aber sowas wird halt auch häufiger passieren, auch wenn man sich zum Beispiel Amazon-Rezensionen anschaut. Auch dazu gibt es Studien, dass diese eine ganz hohe Relevanz haben bei einer Kaufvorbereitung. Also da achtet eigentlich jeder drauf, ob ein Buch jetzt, sagen wir mal, 2 Sterne hat oder 5 Sterne. Und auch hier gibt es einfach gezielt auch Versuche, dass man Leute dazu animiert, Rezensionen zu schreiben, dass dann eben Verlagsmitarbeiter oder freie Mitarbeiter da reingehen, Rezensionen zu schreiben, um dann eben diese Wertungen positiv zu beeinflussen. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man von außen nicht beurteilen kann, wer ist da eigentlich Urheber einer veröffentlichten Meinung.
Wusstest du das, dass das auch von Firmen und so richtig professionell gemacht wird, sodass man gar nicht mitbekommt? Dass da jetzt, sagen wir mal, du guckst eine Buchbesprechung nach und der Verlag hat dann vielleicht da 3 gute Besprechungen irgendwo untergebracht? Bist du darauf vorbereitet eigentlich?
Ja, also gewusst habe ich es ja nicht direkt, aber man kann sich schon sowas denken, dass die Leute halt dann die Meinung beeinflussen, damit sich das Buch dann verkauft. Deswegen muss man halt aufpassen.
Also ich finde das sehr ermutigend. Hier steckt viel Medienkompetenz. Also ich habe es gelassen ausgesprochen.
Und das ich ist saß super. Im Medienforum auf dem Panel mit dem Präses einer großen Kirche und musste mir da die übliche Litanei anhören von das Internet ist ja so schlecht und da sind ja nur Pädophile unterwegs und die Jugend von heute hat keine Manieren mehr und ist so doof. Danke, das ist super erfrischend. 16 Jahre alt, total schlau, völlig in der Lage, das zu unterscheiden. Es ist auch so, selbst das ist ja das, was die vermeintlichen Social Media PR-Fritzen auch lernen müssen, dann macht man 2 bezahlte Rezensionen, vielleicht 20 bezahlte Rezensionen, dafür kommen 80 Nutzer und raten das mit 2 Sternen und die sieht man halt da drunter.
Und oft fällt es ja auch auf.
Adriana ist auch blöd genug oder Entschuldigung, bist genau nicht blöd und wirst das merken. Und was hier passiert, wie Sie gerade gesagt haben, ist gelebte Medienkompetenz. Diese Generation, auf Deutsch gesagt, wird nicht leichter, sondern schwieriger zu bescheißen sein, als vergangenen Generationen. Und ich habe lieber eine solche Medienrealität als Fox News in den USA.
Ich wollte das auch nochmal eigentlich nur das Gleiche sagen, dass ich das nämlich als eine Errungenschaft auch sehe, dass Jugendliche eben durch ihre Mediensozialisation von Anfang an Quellenkritik üben müssen und eben die Informationen, die vielen Informationen filtern. Und das ist etwas, das wir eben in unserer Mediennutzung zuerst nicht gelernt haben, weil das ganz einfach nicht kein Thema war. Und ich wollte auch nochmal was zu den sozialen Netzwerken sagen. Ich denke nämlich, dass das Ganze auch einfach einen hohen Unterhaltungswert hat. Also sich auf dem Laufenden zu halten, sich ganz einfach mit verschiedensten Kontakten zu vernetzen, also Kollegen, Nachbarn, Freunde, Verwandte, Menschen mit gleichen Interessen und das eben gebündelt in verschiedensten Kommunikationsweisen, also durch Gästebucheinträge, Mitgliedschaft in Gruppen, Chatten, Mailen, alles gebündelt in einem, dass das eben auch ja, bequem ist, Spaß macht und dass man sich eben dann auf dem Laufenden halten kann. Und bei Jugendlichen gerade kommt noch hinzu, dass es eben diese Selbstdarstellung auch, glaube ich, etwas ist, was eben im Prozess des Heranwachsens auch eine wichtige Bedeutung hat, wo sie sich eben auch abgrenzen können von den Eltern und eben ja durch diese Selbstdarstellung ihre eigene Identität finden können.
Vielleicht noch zwei Beispiele. Das eine ist, was wirklich spannend war, wir hatten unseren ganz kleinen Obama-Moment hier in Deutschland mit der Gauk-Bewerbung. Ja? Und Gauk, wenn man ihn so ansieht, knorriger Alt-DDRler mit knackiger Biografie, völlig unverdächtigt, so ein Web 2.0-Heini zu sein, hat einen solchen brandenden, eine brandende Diskussion über ihn gegeben, quer durch alle politischen Spektren in Social Media, dass, wenn die Präsidentenwahl bei uns nicht durch die Bundesversammlung stattfinden würde, der Ausgang garantiert anders gewesen wäre. Und das Zweite, was interessant zu beobachten sind die Flashmobs, die digitalen Flashmobs. Auf Facebook jetzt die letzten paar Wochen war der Trend, sein eigenes Profilbild durch einen Lieblings-Cartoon-Held aus der Kindheit darzustellen. Total interessant, was da passiert, was für Diskussionen passieren, was für Figuren die Leute aussuchen. Das sagt auch was aus über die Persönlichkeit, wen man da auswählt. Nebenbei bemerkt, ich war Asterix. Das ist eine völlig neue Form der Kommunikation von vielen mit vielen. Und ich kann da nur erkennen, dass die Mündigkeit, die Intelligenz, die Fähigkeit zu differenzieren zunimmt, nicht abnimmt.
Aber was macht die Faszination denn dann aus? Ist es dann, dass der Mensch an sich sich so einfach nur gerne...
Es macht Spaß.
Genau, man lernt, es macht Spaß. Dem stimme ich ja auch sofort zu. Aber ist das ausreichend? Weil es ist ja auch zeitfressend. Und wir hören ja, wenn wir... Sie können jederzeit rein, also wir diskutieren ja, können jederzeit reingehen. Wir hören ja auch so viel über Gefahren und also insbesondere in den klassischen Medien ist ja immer von den Datenschutzgefahren, von den Persönlichkeitsrechten, ist es ein Abbild 100% oder verändert es die Gesellschaft?
Das Internet ist einfach nicht besser als die Gesellschaft, das kann man nicht erwarten. Mhm. Was man nur erwarten kann ist, oder was man beobachten kann, ist, dass manche Dinge, die im Internet sind oder in Social Media, es den Menschen, die versuchen, Gutes zu bewirken, auch leichter machen. Genauso wie es den Menschen, die versuchen, Text zu bewirken, auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und man kann nicht das ganze Medium verteufeln. Es ist nicht besser als die Gesellschaft.
Also was ja eigentlich stattfindet, ist ja eine Digitalisierung von, wie wir es vorhin schon gehört haben, von Prozessen, die normalerweise eher ablaufen. So, was macht eigentlich Social Software? Was macht sozusagen das, was als Web 2.0 zugrunde liegt? Es verringert eigentlich Transaktionskosten. Also im Prinzip habe ich einen gewissen Nutzen darin, weil, also indem ich solche Netzwerke nutze, weil ich wesentlich weniger Aufwand habe, zum Beispiel meine 500 Kontakte nachzuhalten, also oder ehemalige Schulkollegen zu finden. Das war früher so gut wie unmöglich. Man musste irgendwelche alten Telefonbücher wälzen oder sonst irgendwas tun, um irgendwie ein Abi-Treffen zu organisieren. Jetzt gehe ich auf Stay Friends und finde halt die alten Kollegen wieder. Und der Aufwand ist wesentlich geringer. Die Adressbücher pflegen sich von selbst sozusagen. Und das ist eigentlich das, was da drin steckt. Und
das war der Albtraum der Datenschützer.
Also ja, wie auch immer, aber die Leute machen das natürlich freiwillig. Vielleicht sind sie sich der möglichen datenschutzrechtlichen oder Datenschutzprobleme nicht genau bewusst. Aber im Endeffekt hat jeder sozusagen, zieht seinen Nutzen daraus. Und das ist eigentlich der Punkt. Also dieser Nutzen kann natürlich auch darin bestehen, dass man irgendwie eine intrinsische Motivation damit verbindet. Also dass es einfach Spaß macht, mit Leuten zu chatten. Aber im Endeffekt ist es so, ich habe einfach ein Mittel zur Hand, mit dem ich mit vielen Leuten in Kontakt bleiben kann und das ist auf anderem Wege so einfach nicht möglich. Oder ich kann Informationen austauschen oder ich kann anderen meine Fotos zeigen, wo ich halt früher mit einem Fotoalbum rumfahren musste und wenn ich meine Freundin in Berlin besuche, dann muss sie eben was Physisches mitnehmen. Das geht halt jetzt digital und das ist eigentlich das, was eigentlich diese Software ermöglicht, dass man das relativ easy hinkriegt mit wenig Aufwand und das ist eigentlich der Nutzen. Deswegen nutzen das auch so viele Menschen.
Fahren vielleicht nochmal, weil das Thema mich natürlich bewegt. Ich wette, dass wenn unsere Polizeistellen mit, es gibt solche Stellen, aber sozusagen noch mit mehr Kompetenz ausgestattet werden und auch mit mehr Budgets, die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Pädophile durch Social Media fängt und eindämmt, als dass sie sich mehr verbreiten, irgendwann wird es kippen und wir werden mehr Leute dadurch einfangen können. Auch alle Versuche, das zu missbrauchen, also ein Verlagserbe hat ja versucht, die öffentliche Meinung zu manipulieren auf einem öffentlichen Blog, ist ganz böse in die Hose gegangen. Also mehrere Fälle von Produktmarketing, die durch Geschäftsführer, ist auch aufgeflogen. Es hält sich die Waage, es hält sich mindestens die Waage und das Internet ist nicht originär böse, ist auch nicht originär gut. Das Gute daran ist schon die Demokratisierung des Zugangs zu Wissen. Und wenn man sich anguckt, dass auch Jugendliche so Klugscheißer-Battles haben, also wo sozusagen obskure Fakten zu irgendeinem Thema, Biologie, Geschichte oder sonst was, sich wechselseitig um die Ohren gehauen werden, davon konnte zu meiner Zeit in der Schule man nur träumen. Das wäre ja völlig uncool gewesen. Aber dadurch, dass es so leicht verfügbar ist, genau der richtige Punkt, ist es eben möglich. Also on balance kann ich nicht erkennen, dass das so ein ganz dunkler Hort ist, der uns jetzt alle auffressen wird. Im Gegenteil. Und es ist ohnehin eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten können.
Ja, im Prinzip bin ich auch Ihrer Meinung. Das ist super, dass man da auch selber Inhalte produzieren kann, ne, wo man früher ja drauf warten musste, dass man mal einen Leserbrief oder überhaupt irgendwo gehört wird. Auch gerade als Jugendliche war das ja doch sehr schwierig, in den Medien Aufmerksamkeit zu bekommen für bestimmte Themen. Und bei sozialen Bewegungen, also sei es jetzt Stuttgart 21, wie schnell da so Sachen zustande kommen und auch andere Meinung gemacht wird als nur die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, herrschende Meinung der damals oder noch herrschenden Medien, sondern ganz viele dort zu Wort kommen einfach. Das ist, finde ich, total super. Aber ich denke auch, dass es vieles einfacher ist. Zum Beispiel Cybermobbing ist ja ein Thema, das ist einfach einfacher, weil man so einen niederschwelligen Zugang hat, weil man anonym ist, da halt solche Sachen da ins Netz zu bringen oder gut anmache im Netz. War ganz lange, wir sind auch lange angefeindet worden. Ne? Ich meine, Tatort Internet, diese furchtbare Sendung, kennen wahrscheinlich jetzt auch die meisten, wo ja auch nur so Schrecken verbreitet wird. Ich finde das ganz schlimm. Ich denke dann immer, man muss es genauso machen, wie ihr das macht bei den Medienscouts, nämlich medienkompetent machen. Das ist der Weg und nicht Angst verbreiten. Ne? Aber man muss die Sachen auch sehen. Und man muss natürlich auch noch sehen, du bist ja von der Gesamtschule, ne? Gymnasium sogar, genau. Und ich meine jetzt, es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die vielleicht doch nicht so kompetent mit den Medien umgehen können. Also ich habe eine Zeit lang Hauptschulprojekte zum Beispiel gemacht und da war wirklich noch einiges lag da im Argen, was eben so, was ihr so schön macht mit den Medienscouts, da Medienkompetenz, wie schütze ich meine Daten, was lege ich da ab und so weiter und wo bewege ich mich auch, in welchen Netzen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie viel Hauptschülerinnen und Hauptschüler zum Beispiel dort im Netz sind. Bei SchülerVZ ist zum Beispiel auch so, dass es weniger Hauptschülerinnen und Hauptschüler gibt dort. Also von daher denke ich, es gibt
aber auch... Ist das nicht auch ein ökonomisches Problem? Weil ich meine, um ins Netz zu gehen, braucht man Computer- und Internetzugang.
Ja,
und
zum Beispiel.
Einen intakten Haushalt. Und ich will jetzt kein Klischee bedienen, dass alle Hauptschüler das nicht haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man das nicht hat, man eher in der Hauptschule ist, die ist natürlich schon ein bisschen größer. Und das ist eine ökonomische, soziale Realität bei uns, die wir auch dringend beheben müssen.
Ja, und deshalb finde ich ja auch, man muss da mehr ein Augenmerk drauf setzen. Und da, finde ich, sind dann auch wieder, ja, ich sage jetzt mal, Regierungen gefragt, da eben Initiativen zu starten. Und das finde ich besser, als einen Medienführerschein einzuführen.
Ich habe zwei wichtige Stichpunkte, was ich dich jetzt wieder fragen möchte. Einmal dieses Cybermobbing und Anmache. Wie sehr ist das Thema bei euch? Gibt es das häufig? Also sowohl das eine wie das andere?
Ja, es passiert sehr häufig. Man muss ja auch den Schülern dann erklären, dass man zum Beispiel bei SchülerVZ kann man solche Personen dann melden und die werden dann von den SchülerVZ-Team, genau, angeschrieben, dass man sowas nicht machen sollte, beziehungsweise wenn das wirklich ganz schlimm war, werden die sogar gelöscht. Deswegen ist das sehr hilfreich, aber viele Schüler und ja, die wissen halt nicht, dass man sowas machen kann. Die lassen sich dann mobben und passiert nichts.
Und die wenden sich an euch, wenn sowas passiert? Und wann wenden die sich an euch?
Verschieden. Manchmal, wenn es wirklich schon schlimm wird oder schon bei der ersten Nachricht, die halt nicht mehr so schön ist. Und dann sagen wir denen, ja, du kannst die Person ignorieren, wenn das nicht funktioniert, sich die Person dann ein neues Profil macht, das sie nicht machen darf, kannst du die Person melden, dann wird das weiter von dem SchülerVZ-Team gemacht.
Hast du selber auch schon die Erfahrung gemacht?
Ja, habe ich. Ja, passiert halt sehr oft. Das war bei mir so, ich war ganz neu bei SchülerVZ und habe doofe Nachrichten bekommen.
Was heißt doof?
Ja, von wegen, du bist eine Hure und Arschloch und so. Wirklich ganz schlimm. Dann habe ich, das war ein Bekannter von meiner Freundin, habe ich ihn ignoriert, aber er hat sich ein neues Profil angeschafft und ich kannte die Funktion melden gar nicht. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe die Nachrichten einfach ignoriert. Einfach, ja, toll, eine Nachricht. Nach einer Zeit hat es aufgehört. Aber wenn ich wusste, dass man den melden kann, wäre es viel hilfreicher gewesen.
Also das heißt, du weißt aus eigener Erfahrung, wie sehr einem das beschäftigen kann und deswegen ist es auch so ein Bedürfnis, dann deinen Mitschülern zu helfen.
Ganz genau.
Meinen Sie, Frau Knabenschuh, nicht auch, dass Online-Dienste da mehr tun müssten und könnten, um aufzuklären und Hilfen anzubieten, jetzt gerade bei jungen Menschen?
Ja, also ich denke, Aufklärung ist sehr, sehr wichtig, um da irgendwie proaktiv auch etwas zu tun. Ansonsten können wir ja Inhalte nicht zensieren. Also das sind ja nutzergenerierte Inhalte und wir können erst reagieren, wenn wir davon erfahren, also wenn die Inhalte gemeldet werden. Und wir haben da auch ein großes Support-Team, also 45 Leute, die jeden Tag mehrere tausend Meldungen und E-Mails beantworten.
45.000?
Nein, mehrere tausend, E-Mails,
okay,
und,
okay,
und Meldungen sind das.
Ja.
Und ja, da geht es eben dann auch unter anderem um Mobbing oder Belästigung, Bloßstellung, wie auch immer, Fake-Accounts, die da angelegt werden. Und ja, sobald wir davon erfahren, wird das gelöscht.
Haben Sie den Eindruck, dass das können Sie natürlich jetzt nicht aus Innensicht sozusagen sagen, aber beim größten sozialen Netzwerk Facebook, haben Sie den Eindruck, dass das da auch so ernst genommen wird, das Thema?
Also ich kenne mich nicht so ganz mit deren Meldesystem aus, aber ich habe den Eindruck, dass das da nicht so ernst genommen wird.
Da muss man ein bisschen qualifizieren, dass Facebook natürlich anders funktioniert. Ja. Und was Sie halt steuern, ist, Sie sehen ja die Meldung Ihrer Freunde. Und wenn einer sich daneben benimmt, passiert ja manchmal, da wird er halt unfriended, also wird er sozusagen, ist er nicht mehr mein Freund. Und dann sieht man seine Nachrichten auch nicht mehr. Das ist von der Funktionsweise ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Profil öffentlich kommentiert werden kann.
Mobbing kann aber noch anders funktionieren, dass man über jemanden spricht und der gar nicht immer der Adressat ist. Und du nickst schon, ne?
Ja. Also, das ist sozusagen nicht systemimmanent, das können Sie natürlich auf dem Blog machen oder sonst wo. Das ist eine inhärente Gefahr, stimmt. Es müssen auch Jugendliche durch verschiedene Maßnahmen, die provide durch Aufklärung, durch eigene Medienkompetenz, ein Stück weit gehört zum Erwachsenwerden dazu. Also ich bin in der 8. Klasse mit Topfschnitt und kariertem Hemd und Ringelsöckchen und Sandalen reingekommen. Da war ich erstmal gestorben ein Jahr lang. Hat keinen Spaß gemacht. Was wir vielleicht auch mal unsere Lanze zu brechen, es geht ja nicht hier um Für und Wider von Social Media, genau, aber ja. der speckige Junge, der gerne mit Modelleisenbahnen spielt und Computern und auf Klischees, sorry, aber auf dem Land wohnt, wo alle anderen nur Fußball spielen, der findet durch Social Media eher Gleichgesinnte, als das früher der Fall war, wo der einfach Pech hatte, weil er halt da geboren ist, wo nicht viele andere Leute ähnliche Interessen haben. Also der Schritt kann nur sein, Medienkompetenz selbst erringen, wie Adriana es macht, und soweit es geht, unterstützen. Ich glaube, dass der Zugang, also wenn die Politik was machen will, dann sollte sie dafür sorgen, dass auch nicht so gut betuchte Haushalte einen funktionsfähigen Internetzugang haben. Also ich will nicht One Laptop per Child sagen, weil das ein Bush-Wort ist, aber ich will nicht One Laptop per Child sagen, weil es eine Bush-Kampagne ist, aber inhaltlich ist sie eigentlich richtig.
Würde mich aber schon mal interessieren, wo wir jetzt auch so viel Erfahrung hier am Panel haben. Haben wir denn genug? Ist der juristische Apparat, so will ich es mal formulieren, ausreichend munitioniert und vorbereitet eigentlich auf diese neue Welt, auf diese neue Medienwelt?
Das ist sicherlich eine Einzelfallfrage, also sowohl von den Behörden als auch von den Diensten. Also wir hatten, der extremste Fall, den wir hatten, war ein Nutzer, der hieß Vetter Fürst, in der Nähe von Hannover, der mit Morddrohung und Massenmobbing und automatisiertem Anlegen von Profilen, also die volle Klaviatur da gespielt hat. Wir haben sehr lange versucht, das innerhalb der Community und mit dem Support-Team und durch Zureden und so weiter einzudämmen. Am Ende mussten wir eben, weil es eben auch strafrechtlich relevant war, was er gemacht hat, die Behörden auf den Hals schicken. Und was da eben auffiel, ist A, er war schon einschlägig vorbestraft von Delikten, die nicht online stattfinden. B, er ist tatsächlich verfolgt worden, also es funktioniert. Es gibt sicherlich für dieses Beispiel 100 andere, wo es nicht so gut funktioniert hat. Was man allgemein sagen kann, ist, dass die Cyberabteilungen kompetent gemacht werden müssen. Ich sage das mit einem gewissen Unwohlsein, weil ich natürlich Angst habe, dass Behörden dann wieder das missbrauchen und Big Brother's watching you und so weiter. Also da muss ich als Netzmensch reflexartig wieder Sorgen vorhaben. Deswegen kann ich nur sagen, kompetent werden, nicht Kompetenzen bekommen, die reichen wahrscheinlich, die da sind, aber kompetent werden, damit besser umgehen. Ja.
Frau Knabenschuh, werden aus Ihrer Sicht zu sehr die Risiken eigentlich öffentlich diskutiert, zumindest jetzt bei in den klassischen Medien und bei den Älteren, bei der älteren Generation vielleicht, oder und zu wenig die Chancen eigentlich mal gesehen? Wie bewerten Sie das?
Also ich glaube, in Deutschland werden ja sowieso immer sehr viele Risikendebatten geführt.
Ach, und, haben wir auch gerade jetzt gemacht, aber muss auch sein.
Natürlich. Ja, und das sehe ich bei dem Thema auch. Ich denke, da könnte schon irgendwie mal besser eine Abwägung stattfinden. Also dass eben auch die Chancen auch präsenter sind.
Wie könnte das aussehen? Wie könnte das gehen? Würde mich interessieren, weil ich hatte auch vor einer Woche auch schon mal so eine Diskussion und da gab es auch die Frage, es müsste so einen Geist geben, also einen Geist, weil das ja aber auch wirklich gesellschaftlich relevant ist, also jetzt nicht nur wegen Social Community, sondern insgesamt verändert das ja alles doch die Gesellschaft, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander umgehen, aber natürlich hat es auch eine wirtschaftliche Komponente. Wie könnte so ein anderer Geist aussehen? Darf ich das mal so fragen?
Ja, ja, schwierige Frage.
Haben Sie eine Idee, Herr Höfter?
Ja, ich habe nur eine Vermutung. Also es gibt jetzt auch eine aktuelle Studie, wo man dann sehen kann, dass im internationalen Vergleich die Nutzung von sozialen Medien in Deutschland selbst im Vergleich zu Ländern wie Brasilien und so weiter total hinterherhinkt. Und ich habe mir dann eben auch Gedanken gemacht, woran das so liegt. Und ich glaube, dass das Meinungsbild so eigentlich so in zwei Richtungen geht. Das eine ist die Risikodiskussion, die gerade auch so in klassischen Medien ziemlich dominant geführt wird und auch von vielen Meinungsführern. meiner Wahrnehmung nach zumindest so geführt wird. Und die zweite Richtung ist, da wird dann eigentlich nur noch aus einer Unternehmenssicht über ökonomische Vorteile diskutiert. Und was so dazwischen ist, sozusagen Chancen, die vielleicht auch für die persönliche Entwicklung oder für das soziale Leben oder was auch immer, das wird da irgendwo überhaupt nicht geführt oder ausgeblendet. Das heißt, im Umkehrschluss es herrscht eine kommerzielle Debatte vor und eine Risikodebatte und wenig über Chancen und das, was es eigentlich gesellschaftlich bringen kann. Also wenn man sich mal überlegt, wie die Internetdiskussion so auch in den 90er Jahren gestartet ist und dann über das Web 2.0 dann wieder nochmal angefeuert wurde, dann war das eine sehr, ich sag mal, ja, positiv aufgeladene, chancenorientierte Diskussion. Da waren die Themen einfach Demokratisierung, Partizipation und so weiter. Und das sind Dinge, über die wir mehr reden sollten, wo eigentlich völlig diese Diskussion fehlt und wo eigentlich nur darüber gesprochen wird, wie man Führerschein, ich meine, da denke ich an Fahrerlaubnis, ehrlich gesagt, auch wenn dieser Begriff vielleicht jetzt wieder relativiert wurde. Aber das ist erstmal wieder so, du musst warten, bis du 18 bist, bis du in ein Auto steigen kannst. Also so, das befürchte ich. Und das ist eine Diskussion, die ist zutiefst deutsch und das nervt.
Also die Yamomami-Indianer, die lassen ihre dreijährigen Kinder mit Macheten, mit scharfen Macheten spielen. Interessanterweise schneiden sich die Yamomami-Kinder nie die Finger mit diesen Macheten. Ich will jetzt nicht sagen, dass keine Alterskontrollen und so sinnvoll sind. Ist auch nicht vergleichbar, aber ich will damit nur sagen, Kompetenz erwirbt man nur durch Heranführen und durch Öffnen und durch Dialog und nicht durch Verbote und Führerscheine und Hürden und Ähnliches. Das ist eine deutsche Kultureigenschaft, dass wir immer nach dem TÜV für alles fragen. Ich bin so ein bisschen zuversichtlich, unsere Gesellschaft wird immer mehr durchmischt, wir haben immer mehr Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Das bereichert die Gesellschaft, macht sie offener. Die Generation, die jetzt mit diesem Medium aufwächst, ist ohnehin, wie wir gerade gehört haben, kritischeren Dialog gewohnt. Die werden das hoffentlich in ihre Entscheidungen als Generation 30 plus, die dann irgendwie an die Schalthebeln der Gesellschaft kommt, hoffentlich noch mitnehmen und behalten. Wir haben sicherlich ein Trauma hier in Deutschland, das New Economy Trauma, ja, also 5 Jahre lang von 2001 bis 2006 war es alles Digitale schlecht, weil man ja sein Aktienpaket damit verloren hatte, wegen gewissenloser Investmentbanker und schlimmer Internetgründer. Das müssen wir auch alles irgendwie verarbeiten. Ich glaube, was wir alle machen können in unseren jeweiligen Rollen, ist positive Beispiele schaffen, uns engagieren, darüber sprechen. Die mediale Diskussion ist auch negativ gestimmt, weil die Verlage erstmal sehen, dass ihre Umsätze so über die vergangenen 10 Jahre um 40% eingebrochen sind wegen der sozialen Medien. Deswegen sind die da auch nicht begeistert und schreiben da auch nicht besonders nett drüber immer. Das ändert sich aber auch in dem Maße, wo führende Journalisten Blogger werden und Social Media Experten. Das ein Stück weit dauert es einfach und ein Stück weit sind wir alle gefragt durch solche Foren. Vielen Dank dafür. Da auch die Diskussion zu bereichern.
Ja, also ich wollte auch noch mal sagen, also es wird so viel Tolles, Kreatives im Netz produziert, also zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen, die auch bei Lissinet sich da engagieren und da eigene Sachen schreiben, wo wir haben so Wettbewerbe gemacht, wo sie zum Beispiel zum Thema eine angelehnte Tür was schreiben sollten. Und das war so toll. Also auch der Verlag, der da mitgemacht hat bei diesem Wettbewerb, die waren so begeistert, wie kreativ die Mädchen und auch die Jungs da Beiträge eingesendet haben, wie qualifiziert das war. Das ist unglaublich. Aber es ist natürlich immer noch so, dass immer eine schlechte Nachricht mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommt als eine gute Nachricht. Ne? Das Gute, ja, das wollen sie in den Tageszeitungen zumindest gar nicht unbedingt schreiben. Und auch im Fernsehen ist das in bestimmten Medien auch keine Zeile wert. Ne? Aber ich habe da auch die Hoffnung, dass durch diese weitere Verbreitung der Social Medias vielleicht auch eine andere Kultur entsteht. Die Kultur, dass man eben ja also kreativ und auch so bestimmte Meinungsführerschaften einfach mal aufbricht. Ne? Dass es eben nicht mehr nur die Bild-Zeitung ist oder nur RTL oder so, sondern dass das viel, viel, viel mehr aufgegliedert wird. Ne?
Wollte ich jetzt auch noch kurz was sagen. Also wir haben uns auch neulich an einer Aktion beteiligt, soziale Netzwerke gegen Nazis, die von der Amadeo Antonio Stiftung und der Zeit ins Leben gerufen wurde. Und da hatten sich dann auf unserer Plattform auch in kürzester Zeit 500.000 Mitglieder in der Gruppe beteiligt und sich einen Button an ihr Profilbild dann gepinnt, eben soziale Netzwerke gegen Nazis, wo man dann eben auch, wie Sie sagen, eine Meinungsführerschaft übernehmen kann, partizipiert und das Ganze eben auch zur Demokratisierung dann beiträgt.
Ich glaube, das werden wir noch öfter sehen, das Gauk-Beispiel war auch, das kann man auch gar nicht planen, das passiert einfach. Das ist ja nur das Schöne bei Social Media, dass man kann sich hinstellen und das hat man ja bei der Bahn gesehen, die machen eine Facebook-Seite, die wird nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht, wofür sie gedacht war, nämlich für dieses Ticket, ne? Sondern es wird genutzt, um Dampf abzulassen, wenn die Züge wieder stillstehen. Ja, das ist das, glaube ich, das Tolle. Man kann das nämlich eben nicht mehr von oben so ohne weiteres aufoktroyieren, sondern die Dinge, die suchen sich selbst ihren Weg. Ich wollte dich noch mal kurz fragen, wo du dich denn eigentlich informierst über, du bist ja jetzt sehr kompetent, weil du berätst ja schon die Mitschüler und Mitschülerinnen, wo informierst du dich denn eigentlich über, wo holst du denn dein ganzes Wissen her? Also so kann ich die Frage mal stellen.
Ja, also zum Teil wurden wir ausgebildet in der Schule, aha, durch Henry Letsch, ja, und ebenfalls und durch Frau Dietrich, aber manche Informationen weiß man einfach, nachdem man längere Zeit halt in den Social Communities unterwegs war. Und das sind so Sachen, die man dann durch halt erfährt. Aber auch im Internet, wenn man nach Informationen sucht, kann man auch vieles erfahren.
Sprecht ihr auch untereinander über solche Sachen? Und es war ja so, anfangs hat es immer geheißen, so Jugendliche, die schießen alle ihre Gedanken einfach so raus und veröffentlichen alle Fotos unbedenkenlos. Ich habe den Eindruck, das ist nicht mehr so, oder?
Manche Jugendliche machen das immer noch, aber es wird immer besser, halt dadurch, dass sie erfahren, dass man manche Bilder nicht reinstellen darf, dass der Arbeitgeber dann, wenn man ein Praktikum sucht zum Beispiel, sich die Seiten dann auch gerne mal anguckt und dann hat man schlechtere Chancen. Deswegen wird es immer besser, wenn es darum geht.
Kennst du auch internetabc.de?
Nein.
Gut, da arbeite ich auch für. Das wollte ich ja mal gesagt haben. Das ist eigentlich für Schüler und Schülerinnen. Ich hab mit der Antwort gerechnet, sagen wir mal so. Aber Nein, es ist für Eltern, aber auch für Schüler und Schülerinnen durchaus auch gedacht. Aber der Schwerpunkt ist schon für Eltern, das ist gar keine Frage. Aber auch Lehrer. Also wahrscheinlich wissen die Lehrer alles, was sie wissen von dem Portal. Guck mal rein, da kannst du deine Mitschülerinnen und Mitschüler gerne auch mal hinschicken. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen und ich wollte jetzt noch kurz die Gelegenheit geben, falls es Diskussionsbedarf gibt, auch im Publikum, falls jemand eine Frage hat oder hier an jemanden, der auf dem Panel sitzt oder eine Anregung oder mitdiskutieren möchte, der möge jetzt doch einfach mal loslegen. Gibt es jemanden, der eine Frage hat oder der irgendwas einbringen möchte? Also jetzt nicht schüchtern sein, bitte. Wer zuerst? Okay, bitte. Meinen Sie, Sie können ohne Mikro klarkommen? Versuchen Sie mal. Ah, gut. Gute Frage. Also die Frage wäre, wie viel du denn eigentlich noch fernsiehst? Vielleicht auch ganz generell gefragt, vielleicht sogar, was schätzt du denn, wie viel du jeden Tag mit Medien verbringst? Also die Medien jeder Art.
Eindeutig zu viel Zeit. Ja, ist so. Ich gucke super viel Fernsehen. Ich gucke auch Fernsehen beim Hausaufgaben machen. Das ist so. Und mein PC ist auch fast den ganzen Tag an. Ich komme nach Hause, PC an. Und dann, der läuft dann zwischendurch mal E-Mails gucken und so, eindeutig zu viel Zeit. Ja, und das ist mir auch bewusst.
Kannst du in Stunden sagen? Halbe Stunde, 40 Minuten?
Also, nee, kann ich nicht so genau, weil halt, wie gesagt, ich komme nach Hause, der PC geht an, ich mache dann zwischendurch mal die Hausaufgaben, aber zwischen einem Satz und einem anderen Satz gucke ich auch die E-Mails nach, deswegen.
Also alles gleichzeitig auch. Ja. Aber immerhin noch Fernsehen auch, weil viele sagen ja, es wird gar kein Fernsehen mehr geguckt. Machst du das alleine so oder meinst du, deine Mitschüler machen das auch so?
Verschieden. Manche gucken nur Fernsehen und dann beschäftigen sie sich nicht mehr mit dem PC. Viele machen das aber auch gleichzeitig. So, ach, hier läuft ein Film, dabei schreibe ich mal mit einer Freundin.
Was findest du denn spannender?
Was finde ich spannender? Ich glaube, das Internet ist spannender, weil man halt im Internet dann auch auf YouTube viele Videos gucken kann und dann gleichzeitig mit den Freunden schreiben kann.
Liegt vielleicht auch daran, dass du selber bestimmen kannst, wann und was du guckst?
Ja, das bestimmt auch. Ja, eindeutig.
Man kann auch gleich den Empfehlen-Button drücken, den gibt's im Fernseher nicht. Ne?
Ja, da haben Sie recht, weil dann, ach, ich schicke mal die Seite meiner Freundin, wird ihr auch gefallen.
Ist die Frage ausreichend beantwortet? Also mindestens 30 Minuten am Tag guckt sie noch Fernsehen. Gibt's sonst noch eine Frage? Nein? Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für diese Diskussion. Ich fand es spannend. Wir wissen jetzt, glaube ich, immer noch nicht genau, wie es weitergeht, aber das ist auch das Spannende bei den Social Medias und am Internet ganz allgemein, dass man es gar nicht weiß. Wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Ich glaube, die Chancen haben wir so ein bisschen ausgearbeitet, die Faszination auch klar gemacht, hier und da auch mal über die Risiken gesprochen. Das geht auch nachher weiter beim zweiten Panel. Und da beschäftigen wir uns dann ein bisschen stärker mit den Risiken. Das ist überschrieben, dann Datenklau und Identitätsbetrug oder Vernetzung, Lernen und Karriere, Risiken und Potenziale der Social Community. Also ich danke Ihnen schon mal für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in einer Viertelstunde hier wieder. Danke.